Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur Plattform Radio Free FM 102,6. Heute Nachmittag in der Plattform geht es ums Laufen. Da hat der Domi das eben schon sehr richtig angekündigt und es geht tatsächlich um den Jakobsweg oder wie wir gerade online stehen haben, Jakobusweg, wie auch der ein oder andere oder die ein oder anderen sagen. Ja, darüber werden wir eine Stunde sprechen und mein Studiogast ist die Frau Simone Elschinger. Hallo Frau Elschinger, herzlich willkommen hier in der Plattform heute Nachmittag.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich denke, ich sollte mich noch ein bisschen vorstellen.
Genau, Sie nehmen es schon vorweg, das sind meine Worte gewesen. Das stellen wir Sie erstmal vor, damit die Hörer auch wissen, wer Sie sind und ein klein bisschen auch wissen, wie der Bezug überhaupt bei Ihnen zum Thema ist.
Okay, also meinen Namen habt ihr schon gehört. Ja. Ich bin 52 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder im Alter von 23 und 26 Jahren, bin von Beruf Röntgenassistentin. Ja, und vor ungefähr einem Jahr ploppte bei mir so die Idee auf, dass ich eine Auszeit brauche, weil ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet hatte und auch sehr viel Familie und Freunde unterstützt habe in relativ schweren Situationen und mich dabei irgendwo selber ein bisschen vergessen habe. Und durch den Besuch von Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung habe ich festgestellt, dass einfach ich Zeit brauche für mich. Und das geht am besten auf einer langen Wanderung. Und da hat sich für mich der Jakobsweg angeboten, weil von Griesingen, wo ich wohne, bis ans Meer, an den Atlantik, sind es etwa 2700 Kilometer. Dann dachte ich, diese Zeit sollte ausreichen, um mir wieder über mich selber klar zu werden, was ich will, wohin ich will. Und ja, so habe ich das vor einem Jahr, mal kam so die Idee auf und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Habe jede Menge Bücher gelesen.
Natürlich wollte ich gerade sagen, da gibt es das ein oder andere bekannte Buch, von wegen Ich bin dann mal weg, glaube ich, heißt das
genau,
eine.
Genau, das habe ich gelesen, selbstverständlich. Ja. Aber es gibt auch ganz viele unbekannte Bücher darüber, ich habe bestimmt 4 oder 5 gelesen davon. Jeder beschreibt natürlich, jeder erlebt den Weg anders, das ist klar. Und viele gehen auch unterschiedlich lange den Weg. Viele, die ich kenne, auch aus meinem Ort, gehen den Weg in Etappen, was ja auch okay ist, weil natürlich kann nicht jeder die 2500 Kilometer am Stück laufen. Dann gibt es ganz viele Internetblogs, wo man drüber nachlesen kann. Und natürlich auch jede Menge Packlisten und Tipps und Hinweise. Und manchmal war ich dann auch etwas überfordert, weil so viel man liest, jede Seite gibt einem andere Tipps und andere Hinweise. Zuletzt hat sich dann so eine Packliste rauskristallisiert, würde ich sagen. Und die war trotzdem noch zu lang im Nachhinein. Aber ich glaube, den Fehler macht jeder Anfänger. Für mich war das die erste lange Tour über mehrere Monate hinweg. Das sowas habe ich überhaupt noch nie gemacht.
Und Sie sind jeden Tag gelaufen, heißt auch?
Ich bin bis auf 3 Tage jeden Tag gelaufen. 2 Tage habe ich bewusst Pause gemacht und 1 Tag war ich krank. Aber sonst bin ich jeden Tag gelaufen, zwischen 18 und 43 Kilometer am Tag.
Oi, das ist schon nicht wenig, das ist schon eine große Wanderung.
Ja, zuletzt waren es dann immer mehr Kilometer als am Anfang. Gestartet bin ich mit 22 und das, so bis Ende Frankreich waren das so im Schnitt 25 Kilometer am Tag. Mhm. Und dann in Frankreich wurden es dann so langsam mehr und in Spanien waren es dann praktisch nie unter 30.
Mhm. Das heißt, es ist fast wie jeden Tag Halbmarathon oder Marathon. Die Distanz 42 hatten Sie, glaube ich, gerade gesagt. Das ist schon nicht unerheblich. Also da muss man, dachte ich, vielleicht auch vorher noch trainieren, dass man mal irgendwo, haben Sie gar nichts, Sie sind einfach mal los und waren vorher gar nicht so lauftechnisch unterwegs und sind einfach mal los dann?
Na, so kann man es auch nicht sagen. Ich bin Marathonläuferin und trainiere Laufen natürlich schon. Ja. Aber weder Wandern und noch schon gleich gar nicht mit ungefähr 15 Kilo, die ich am Anfang hatte, was auch viel zu viel Gepäck war. Mhm. Was ich nach der Hälfte der Strecke dann auch reduzieren konnte, indem ich die warmen Hosen und Jacken habe ich dann nach Hause geschickt, weil das habe ich dann einfach nicht mehr gebraucht zum Glück. Mhm. Aber so vorbereitet speziell habe ich mich nicht, von wegen so Wandertouren im Gebirge oder irgend sowas. Gar nichts.
Na gut, ich meine, wenn Sie sagen, Sie sind Marathonläuferin, dann sind Sie zumindest gut zu Fuß. Und ich meine, wer 42 Kilometer läuft, Marathon, ich bin zwar auch Läufer, aber einen Marathon traue ich mir nicht zu, bin ja auch noch nie gelaufen. Und dann weiß ich, derjenige ist zumindest mal schon sportlich unterwegs und hat auch Kondition, weil anders sollte man einen Marathon nicht schaffen. Also von daher haben Sie schon natürlich Voraussetzungen. Das ist, glaube ich, damit klar. Und ja. Es ist vielleicht Wandern anders als dann natürlich Rennen, auch von der Performance und von der
Bewegung. Ja, man
Bewegung,
braucht auch
aber
andere Muskeln. Ja. Als beim Rennen. Mhm. Definitiv. Das habe ich die ersten Tage deutlich gemerkt. Vor allem meine Oberkörpermuskulatur war das überhaupt nicht gewöhnt, diesen schweren Rucksack. Und die ersten paar Tage habe ich echt gedacht, der bringt mich um. Weil mir taten abends immer die Schultern dermaßen weh, dass ich immer befürchtet habe, am nächsten Morgen kann ich den Rucksack nicht mehr tragen. Aber komischerweise ging es immer.
Ohne zu sehr schon in die Packliste und die Kleidung und alles, was man so mitschleppt, dann reinzugehen. Aber wie schwer war der Rucksack denn? Also wie viel Kilo?
Also am Anfang ungefähr, ich dachte, er wäre 12 Kilo, aber er war wohl wirklich 15, weil ich hatte auch noch ein kleines Zelt dabei, weil ich am Anfang, wie gesagt, ich hatte null Ahnung, auf was ich mich einlasse. Ich habe nichts vorgebucht oder so und dachte, ich nehme es lieber mal mit für den Notfall, falls ich mal keine Unterkunft finde, dass ich zumindest ein Zelt habe zum Schlafen. Das habe ich nach der Hälfte vom Weg aber auch nach Hause geschickt.
Ja, 15 Kilometer ist schon nicht ganz wenig. Das erinnert mich so ein bisschen an die Leistungsmärsche bei der Bundeswehr. Ich glaube, es waren auch mit Sand drin ungefähr die Gewichtsklasse und auch etwa die Distanz. Aber kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf. Was ich vorab nochmal sagen oder fragen wollte, wir haben es zum Beispiel auf der Website stehen, da steht heute der Jakobusweg. Wir hatten schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Jakobusweg oder Jakobsweg. Da wissen Sie ein bisschen mehr, warum, beziehungsweise, dass das beides eigentlich korrekt ist.
Genau, es ist beides richtig. Im deutschen Raum ist es eher unter Jakobsweg bekannt. Und Frankreich und Spanien, wenn man das wörtlich übersetzt, wäre es dann der Jakobusweg. Aber es ist beides richtig. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Ich denke, vielleicht Jakobusweg ist auch eher noch angelehnt ans Mittelalter, als sehr viele Menschen diesen Weg gepilgert sind. Weil da hieß der Apostel ja nicht der Jakob, sondern das war der Jakobus.
Oh ja, also von daher, Herr Rüdersen, da haben Sie auch schon gesagt, das ist ja nicht die nächste Frage gewesen. Warum heißt er denn überhaupt Jakobsweg und warum heißt er nicht, was weiß ich, Hansweg oder Andreasweg oder Thomas oder Michaelweg? Warum ist es gerade Jakobsweg?
Weil, ich weiß jetzt nicht die genaue Jahreszahl, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber vor mehreren Jahrhunderten wurden in Santiago de Compostela in Spanien Reliquien vom Apostel Jakobus gefunden. Und deswegen, die wurden dort in diese Kathedrale verbracht von irgendeinem Bischof. Wie gesagt, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da nicht so ganz.
Also hier steht was zum 12. Jahrhundert.
Ich
denke, das können wir dabei ja belassen. Das ist ungefähr die Orientierung.
Ja,
das
und ist vollkommen ausreichend. Er steht also dafür, dass er auch Wanderer beschützt. Und die Leute sind dahin gepilgert, um sich von ihren Sünden zu befreien. Also so eine Art Büßerweg war das im Mittelalter vor allem. Und aus ganz Europa trafen die Leute dann in Le Puy ein, das ist ziemlich in der Mitte vom französischen Jakobsweg in Frankreich und sind von dort aus dann gemeinsam auf diesen Weg gegangen.
Das sind also nicht nur Streckenabschnitte, die dann innerhalb von Spanien verlaufen, sondern es sind ja auch verschiedene andere europäische Länder, in denen auch schon der Jakobsweg losgeht. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz ein bisschen sagen, wo Jakobsweg eigentlich in Europa überall zu finden ist und auch speziell in Deutschland und dann auch ein bisschen eingrenzen, beziehungsweise sagen, es sind ja verschiedene Wege. Es ist nicht nur genau ein definierter Weg, sondern was da so alles dazugehört und wo man zum Beispiel dann hier vielleicht in der näheren Umgebung auch Abschnitte davon findet. Also was alles da dazugehört.
Okay, also mittlerweile gibt es ein ganzes Netz an Wegen, die sich irgendwo in Le Puy oder irgendwo auf diesem historischen Weg alle dann treffen. In Europa beginnen die richtig weit oben im Norden. Es gibt einen von Schweden und Norwegen und Dänemark aus. Es gibt sogar einen von England aus, den man natürlich zum Teil mit dem Schiff zurücklegen muss, weil anders wird es schwierig. Es gibt in Deutschland ganz viele Wege. Also ich habe Leute getroffen aus Köln von da oben, die dann den Weg gegangen sind. Es gibt auch in Deutschland mehrere Strecken. Es gibt eine über Karlsruhe und Basel dann darunter. Und ich bin aber nicht die gegangen natürlich, weil von hier aus bietet sich der Weg, der in Nürnberg startet, an. Der geht über Ulm und Konstanz, dann durch die Schweiz bis nach Genf. und von da weiter quer durch Frankreich bis Saint-Champier, was so der Startpunkt ist für den spanischen Teil vom Jakobsweg, den bekanntesten Teil, den die meisten Leute auch gehen. Ja, und auch unterwegs treffen die anderen Wege alle auf diesem Hauptweg irgendwann ein.
Also es ist wie so einfach wie ein Flusszulauf, der dann irgendwo in den Hauptstrom dann mündet.
Genau, so könnte man sagen, ja.
Wer definiert dann so einen Weg? Ich meine, jetzt könnte jedes touristeninteressierte Dorf oder Ort sagen, haha, wir sind auch ein Zulaufweg zum Jakobsweg und die Pilger kommen bei uns vorbei oder wir schicken die ab hier los. Und
nein, ich glaube, das sind schon historische Wege, die die Pilger früher halt auch gegangen sind. Die sind nicht so bekannt. Weil es eben nicht so viele Leute gibt, die jetzt von Deutschland aus den Weg in Angriff nehmen oder so, aber es sind historische Routen auf jeden Fall.
Aha, ja. Und Sie sagten, Ulm ist auch an dem Weg?
Ulm ist auf dem Weg, dann geht er von hier geht er weiter nach Oberdischingen und von da Richtung Bad Waldsee, so ganz grob, Biberach.
Wo in Ulm ist denn der Weg? Also was gehört jetzt
zum Jakobsweg? Der läuft am Münster vorbei auf jeden Fall, das weiß ich.
Am Münster vorbei, aha.
Ich bin ja nicht von Ulm aus losgelaufen, aber ich weiß, dass er hier am Münster vorbeigeht. Und dann raus Richtung Grimmelfingen bis nach Oberdischingen.
Das heißt, er muss im Prinzip dann, ja, nach Grimmelfingen, dann muss er irgendwo also ja, über den Egener Torplatz irgendwo oder an der Donau,
Ich denke, wenn man in Ulm sucht, findet man auch das Zeichen. Das Zeichen ist ein blaues Viereck mit einer gelben, stilisierten Muschel drauf. Und wenn man danach sucht, findet man es bestimmt. Ich selber habe es allerdings auch noch nicht gesucht, muss ich zugeben.
Wäre da auch erlaubt, wenn es zum Beispiel in Ulm ein Stück auf der Strecke der Straßenbahn ist, dass man dann Straßenbahn fährt oder heißt Jakobsweg bestreiten, immer schön zu Fuß gehen?
Also theoretisch heißt es immer zu Fuß gehen, aber es gibt mittlerweile viele, die auch Abschnitte mit Zug, Bus, Taxi, sonst was zurücklegen. Ist ja auch okay, das muss, denke ich, jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ganz strikte Jakobsweggeher, sage ich jetzt mal, die wirklich jeden Meter zu Fuß gehen. Manche einfach nur Abschnitte, weil es gibt auch wirklich Teilabschnitte vom Weg, die jetzt, naja, ich will nicht sagen langweilig, aber nicht unbedingt interessant oder schön sind, wo man dann schon mal sagen kann, okay, schenke ich mir jetzt. Ich muss jetzt nicht an einer vielbefahrenen Straße entlanglaufen, 7 Kilometer das, durch ein Industriegebiet, das ist ätzend.
Aber das gibt es schon auch. Also es ist nicht nur so, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellt, das ist eine schöne Naturstrecke und man hat überall Berge und grüne Wiesen und was heißt Schäfchen links und rechts. So ist es nicht. Also wenn ich höre, dass Ulm zu der Richtung Grimmelfingen geht, dann finde ich erstmal alles andere. Finde ich Stadtgebiet und natürlich alles andere als, wie soll man sagen, einen zur geistigen irgendwo, wie soll man sagen, Selbstfindung anregenden Weg, sondern schlicht und einfach Stadtgebiet.
Ja, das gibt es schon. Also nicht übermäßig viel, aber es gibt es und ja, das sind dann auch die, wo man ja dann einfach entweder Durchhaltevermögen halt hat oder sagt, okay, ich nehme Straßenbahn, Bus, irgendwas, um aus der Stadt rauszukommen und laufe dann weiter.
Geht's auch. Gibt es dann irgendwann irgendwelche Stellen, auch irgendwelche Punkte, wo man, was weiß ich, dann zum Beispiel sich irgendwie so einen Stempel abholt? Ich meine da mal was gesehen zu haben, das soll sich dann auch irgendwie bestätigen in so ein Buch rein, jawohl, Etappe so und so,
genau, das geschafft. Es gibt die sogenannten Pilgerausweise, die kann man sich vor der Reise von der jeweiligen Jakobusgesellschaft schicken lassen oder auch aus dem Internet, gibt es auch bei Amazon mittlerweile. Und die sollte man wie so ein Tagebuch jeden Tag abstempeln lassen. In Spanien braucht man sogar 2 Stempel pro Tag, damit man am Ende diese Urkunde bekommt, dass man den Weg gemacht hat, wenn man sie denn haben will.
Ah ja, das heißt, da geht es richtig so, ja, Kontrollstation oder einfach ein Stempel.
Nein,
ja.
Also es ist in Deutschland ist es immer die Herberge, wo man übernachtet.
Ja.
Und in der Schweiz, soweit ich weiß, auch. Und in Frankreich gibt es dann auch schon teilweise Restaurants oder Bars oder Kiosk oder auch Kirchen, die so Stempel haben. Aber da, wo man übernachtet, die haben im Allgemeinen alle einen.
Das heißt, man muss dann einen definierten Übernachtungsort ansteuern, eine bestimmte Herberge und nicht die 5 Kilometer weiter ist, sondern dann weiß man genau, die Herberge hat den Stempel oder die ist ausgewiesener Kontrollpunkt sozusagen von den Jakobswegen und dann muss man auch dahin gehen.
Nee, es gibt ganz viele Pilgerherbergen unterwegs und jeder kann die Strecke gehen, die er möchte. Also man kann 10 Kilometer gehen am Tag, 15, 20, 30, mehr, wie man will. Und alle Herbergen, die am Pilgerweg liegen und für Pilger zuständig sind, und das kriegt man raus, indem man entweder die Wanderführer, die es für den Weg gibt, sich besorgt oder übers Touristenbüro im jeweiligen Land, kriegt man auch eine Liste mit Übernachtungsmöglichkeiten. Und alle die da draufstehen, die haben garantiert auch einen Stempel.
Ah ja. Ich glaube, es machen relativ viele Menschen inzwischen diesen Weg. Haben Sie da so eine Gruppe an? Und Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben sehr, sehr viele Menschen getroffen und sind sogar mit großen Gruppen und dann immer fleißig vorausgelaufen, die Leute gerne hinter Ihnen her. Wie viele Menschen sind denn da so unterwegs? Kann man das ungefähr quantifizieren? Gibt es da so grob eine Statistik, wie viele da täglich am Zielpunkt einlaufen und irgendwo sich ihre Urkunde abholen?
Also soweit ich weiß, in Santiago sind es mehr als 1000 pro Tag.
Wow, das ist ja riesig viel.
Mhm. Ja, Santiago ist auch riesig, also ich habe mir das gar nicht so groß vorgestellt. Aber es war interessant, dass sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in Frankreich bis Le Puy habe ich sehr wenig Pilger getroffen.
Mhm.
Also ich hatte dann zwar auch welche, die mit mir zusammen gelaufen sind, aber das waren so 2, 3. Und wir haben unterwegs keine anderen gesehen. Das war schon, fand ich sehr erstaunlich. Und ab Le Puy, was ja schon früher der Treffpunkt für alle Pilger war, wurde es dann sozusagen richtig voll. Das heißt, sind am Morgen vielleicht mal so zwischen 30 und 60 Leute losgelaufen.
Aha.
Gut, das verteilt sich dann auch alles wieder. Also manche laufen ja auch nicht so weit wie die anderen. Und dann, ja, so lernt man ständig neue Leute kennen. Aber ab da waren schon immer Pilger unterwegs. Und ab da war es auch wirklich wichtig, die Herbergen vorzureservieren, weil sonst hatte man manchmal auch Pech und hat nichts gekriegt.
Das heißt, Sie mussten dann schon grob sich ein Tagesziel setzen und wussten, Sie müssten noch 20 Kilometer um die nächste Herberge, wo Sie dann vorgebucht haben, zu erreichen und so ganz nach dem Motto, jetzt habe ich die Nase voll, ich kehre jetzt mal ein. Und das ist nicht anratenswert, weil dann hat man Umständen Pech und keine Übernachtungsunterkunft.
Ja, also ich denke, in den Hauptmonaten so zwischen Mai und September bietet sich das an, mindestens in Frankreich. In Spanien gibt es noch mehr Herbergen, da denke ich, wenn man alleine ist, findet man immer irgendwo eine Übernachtung. Sobald man eine Gruppe ist, muss man auch da besser vorher anrufen. Also spätestens am Mittag vom selben Tag, dann weiß man auch schon ungefähr, wie weit man noch laufen kann.
Mhm, ja.
Da macht es Sinn.
Hängt wahrscheinlich auch immer ein bisschen von Tagesform und Wetter auch ab. Wenn das Wetter ist wie heute, wird man unmotiviert sein und nicht gerade 40 Kilometer gehen wollen und es ist nass nach 10.
Ja, nee, 40 sind wir da nicht gelaufen, aber so um die 20 trotzdem.
Mhm. Bringen wir auch zur nächsten Frage, die ich noch im Kopf habe. Die beste Jahreszeit, um zu laufen, ist dann, gibt es da irgendeine Empfehlung, dass man sagt, in den Sommermonaten eher nicht und lieber, wie Sie es gemacht haben, Sie sind losgelaufen im Mai und waren bis September unterwegs. Ist das dann so die optimale Jahreszeit, oder?
Also man sollte, wenn man in der Jahreszeit läuft, zumindest in Spanien auch mit Hitze umgehen können, weil da ist es oft noch sehr, sehr heiß.
Mhm.
Für Leute, die das nicht so gut können, bietet sich wahrscheinlich eher der September an. Da ist auch nicht mehr ganz so viel los, weil dann haben viele wieder Schule, also dann sind auch nicht so viele Leute unterwegs und man kriegt eher einen Platz in den Herbergen und ist nicht mehr ganz so heiß.
Mhm. Wobei Sie sagen Schule, Schüler, Kinder sind wahrscheinlich eher wenige oder gehen die auch mit Eltern?
Auch, hatten wir auch. Ich habe auch Kinder getroffen, sogar aus Australien, eine ganze Familie mit 3 Kids.
Oh ja.
Aber viele gehen halt auch einfach in den Sommermonaten, wenn sie ihre Ferien haben, ihre Betriebsferien oder was auch immer. Und das ist ab September ja dann meistens durch, sodass da nicht mehr so viele Leute unterwegs sind.
Ja, also auf jeden Fall in den Sommermonaten, wie sie jetzt gelaufen sind, ist in Spanien heiß. Das heißt, Empfehlung für jemanden, der jetzt läuft, ist eigentlich dann das eher gegen Ende des Jahres oder Anfang des Jahres?
Oder Anfang, Mai, Juni oder dann September.
Aber Winter eher nicht, da wird auch dort wahrscheinlich kalt sein, oder?
Winter, ja, nicht unbedingt kalt, aber es regnet viel mehr und in den Pyrenäen liegt dann halt auch Schnee und dann sind die Wege, denke ich,
könnte rutschig werden?
Schwierig, weil die sind jetzt schon nicht so einfach. Und auch wenn es regnet, ist es jetzt schon zum Teil, ja, da muss man schon recht trittsicher sein bei manchen Abschnitten.
Oh ja.
Und dann denke ich, im Winter ist das zu riesig. Also dann sollte man Hochgebirgserfahrung haben, auch wenn die Pyrenäen nicht so hoch sind. Aber die Wege sind durchaus mit Hochgebirgswegen zu vergleichen. Und da sollte man dann recht erfahren sein, wenn man das im Winter machen will. Die Herbergen es gibt Herbergen, die im Winter offen haben. Es ist machbar, aber wie gesagt, nicht ohne Erfahrung.
Ja, und Kartenmaterial kriegt man wahrscheinlich überall. Das heißt, man kann sich, was den Weg angeht und wenn man da ein bisschen planen möchte, vorentsprechend das alles anschauen und weiß dann, was einen erwartet und wo man täglich auch gegebenenfalls vorabkürzen oder einkehren oder länger laufen kann als ursprünglich.
Ja,
Es
gibt in Deutschland zwei große Verlage, die da Führer anbieten. Sind beide gut, haben beide Adressen drin zum Übernachten mit Telefonnummern und so weiter, haben Streckenprofil drin, also Höhenprofil und Sehenswürdigkeiten und auch ein bisschen was zur Geschichte. Damit kommt man gut hin. Und die Wege sind im Allgemeinen sehr gut ausgeschrieben, ausgezeichnet, sodass die Gefahr, sich zu verlaufen, nicht allzu groß ist.
Ansonsten irgendwo sind immer Menschen, die man ja auch fragen kann. Und die was
naja, nicht immer. Nein? Also es gibt Abschnitte, da trifft man tatsächlich niemanden. Ziemlich
oha.
Lange.
Oh ja, aha. Das heißt, da wäre es dann schon besser, wenn man, ja.
Ja, aber das, wie gesagt, auch der Weg gut ausgeschildert, sodass man da durchaus
oder sonst Handy-Navigation vielleicht.
Hilft auch, ja. Google Maps hilft einem auch weiter, wenn man denn gar nichts mehr.
War gerade so ein Gedanke, ob überall Handyempfang ist auf der Strecke. Ist es ja auch natürlich, wenn es bergig ist und weit ab von der Industrialisierung, vielleicht so ein bisschen die Frage.
Also, ja, wo ich erstaunt war, war, dass vor allem in Frankreich das Handynetz hat man schon, aber Internet eher schwierig oder sehr, sehr langsam. Also wenn man dann sich da verläuft und was sucht, dann kann man unter Umständen auch mal tatsächlich im Wald stehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nimmt man Karte und Kompass besser oder Kompass mit irgendwo und lernt an den Himmel, an den Stern zu
navigieren? Wenn man sich damit gut auskennt, hilft es sicher. Und ansonsten hilft aber einfach tatsächlich einfach den Weg weitergehen, auf dem man gerade ist. Weil irgendwo führt er wieder in einen Ort oder irgendwas. Und dann halt die Leute fragen. Weil die sind im Allgemeinen recht hilfsbereit. Gut, in Frankreich, wenn man nicht Französisch kann, ist es unter Umständen etwas schwierig, weil die auch nicht gut Englisch sprechen und geschweige denn Deutsch und es auch nicht unbedingt wollen. Aber wenn man sich so mit Händen und Füßen versucht zu verständigen, also sie helfen einem dann schon weiter. Gut, ich hatte das Problem jetzt nicht, weil ich kann es gut, aber
Trotzdem dreieinhalb Monate und 2700 Kilometer ist schon eine mächtige Herausforderung. Also da müssen wir gleich noch näher davon sprechen, wie man sowas plant, vorbereitet und wie das dann so alles läuft und was Sie natürlich auch da auf dem Weg so, Sie sind ja allein gelaufen, so empfunden haben und was es Ihnen gebracht hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. 20 Minuten haben wir schon wieder gesprochen, Zeit für Musik und ich habe zufälligerweise auch Musik, die ein bisschen mit Reisen zu tun hat. The Traveler, A Flock of Seagulls hören wir.
So, hallo, ihr hört Radio Free FM, die Plattform, und ich bin die Simone und erzähle euch heute was über meinen Jakobsweg von Ulm bis nach Santiago. Das waren so knapp 2700 Kilometer. Freue mich, dass ihr da seid.
Perfekt, Simone, so war das. Super. Ja, dann haben wir gerade über den Jakobsweg gesprochen. Wir haben schon gerade ein bisschen beschrieben, alles so, was da dazugehört. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man sein Kofferchen oder seinen Rucksack entsprechend packt. Und jetzt ist natürlich so die Frage an dich, ja, wenn man sich auf 2000 Kilometer, dreieinhalb Monate vorbereitet, dann bedarf das ja auch einer, ich sag mal, guten Auswahl an Bekleidung. Es kann schneien, es kann regnen, es kann sehr, sehr heiß werden. Du hast vorher auch ein Zelt angesprochen, dass du noch dabei hattest, aber wieder zurückgeschickt hast. Was nehmen wir denn da mit? Was hast du da alles eingepackt und was sind auch die Erkenntnisse, was man zu viel mitnimmt? Erzähl mal darüber ein klein bisschen.
Ja, also zuerst das Allerwichtigste, was man mitnehmen muss, sind gute Schuhe. Das ist das A und O, weil ohne gute Schuhe vor allem, läuft man nicht allzu weit. Das habe ich relativ schnell gemerkt, weil ich hatte zuerst so ein paar No-Name-Wanderschuhe, so ganz einfache, und hatte am zweiten Tag eine dicke Blase, sodass ich die ziemlich schnell umgetauscht habe. Und mit den nächsten war ich dann richtig zufrieden. Also da muss aber jeder selber gucken, weil es gibt sehr schwere Wanderschuhe, die vielleicht für Leute gut sind, die jetzt leicht umknicken oder so. Die brauchen eher sowas, weil die Wege zum Teil wirklich sehr uneben und steil und steinig sind. Trainierte Menschen können auch Leichtwanderschuhe nehmen oder Turnschuhe sogar, geht auch. Oder Trekking-Sandalen, die hatte ich dann als Reserve auch noch dabei für die Zeit in Spanien, wenn es richtig heiß wird, weil da waren mir Wanderschuhe zu warm.
Aber zwei Schuhe ist Minimum, also ein Schuhpaar ist wahrscheinlich.
Also für die ganze Strecke, wie die ich gelaufen bin, sind zwei Schuhe wichtig, weil nach ungefähr 1000 Kilometern die Sohle ziemlich durch ist. Da muss man dann entweder neue kaufen, wenn man nicht zwei Paar mitnehmen will, oder halt wechseln. Das ist jedem selber überlassen. Ich habe halt vorsichtshalber mal zwei mitgenommen, also eins angezogen, eins eingepackt. Dann noch ein paar Schlappen für die Dusche, weil in den Herbergen das ja alles Gemeinschaftsduschen sind und dann denke ich, werden die wenigsten barfuß sich reinstellen wollen. Aber obwohl die, muss ich sagen, die Unterkünfte im Großen und Ganzen sehr, sehr sauber waren, aber trotzdem, also das ist empfehlenswert. Dann braucht man auf jeden Fall irgendeinen Regenschutz. Ich hatte einen Regenponcho, der auch inklusiv mit dem Rucksack, da war der Rucksack mit drin. Dann hatte ich eine Hose, so eine regenabweisende, so eine Art Softshell-Hose, die dann auch noch warm war, also für die Zeit, falls es kalt wird. Und eine etwas dickere Regenjacke, auch aus Softshell. Dann hatte ich einen Pulli dabei, so ein Fleece-Pulli. Zwei T-Shirts mit kurzem Arm und zwei ohne Arm. Was hatte ich denn noch? Socken hatte ich auch nur vier Paar und Unterwäsche auch vier. Weil man kann ja überall Wäsche waschen.
Das wäre meine Frage gewesen. Da gibt es Möglichkeiten. Das heißt, man muss nicht unendlich viel mitnehmen. Das ist schier unmöglich, aber man kann zwischendrin auch mal waschen.
Genau. Mhm. Dann hatte ich noch so ein Sporthandtuch mit, also weil alles andere einfach nimmt so viel Platz weg im Rucksack, das kann man nicht gebrauchen. Und noch eine kurze, also so eine abziehbare Wanderhose hatte ich noch, damit ich auch eine kurze Hose habe und noch eine kurze Hose so für die Freizeit dann, wenn man im Quartier angekommen ist, möchte man ja auch mal was anderes anziehen. Und noch ein T-Shirt so, falls man mal irgendwo essen geht oder so, ein bisschen was, na, nicht schick, aber halt was anderes als jetzt Funktionsklamotten.
Ja, und den Rucksack natürlich, der das und alles trägt.
Den Rucksack, der das alles trägt,
da ja. Da muss man wahrscheinlich auch gut auswählen, dass er nicht zu dünne Riemchen hat, dass er nicht schneidet.
Da sollte man sich am besten in einem Sportgeschäft beraten lassen, weil jeder braucht was anders. Hängt von der Körpergröße ab, von der Rückenlänge, Brustumfang, Hüftumfang. Da gibt es vieles zum Einstellen, aber es lohnt sich da auch Geld auszugeben, weil ich hatte zuerst einen No-Name-Billig-Rucksack, sage ich jetzt. Mhm. Der hat die ersten 2 Wochen gehalten. Und dann ist die erste Hüftflosse rausgerutscht und musste sie mir, Gott sei Dank, habe ich einen Schuhmacher getroffen oder gefunden, der sie mir wieder festgetackert hat da. Und 2 Wochen später die andere, die ich dann mühevoll selber irgendwie versucht habe festzumachen. Und Mitte vom Weg war dann Ende mit dem Rucksack, weil das war alles schief und schräg und das Gewicht war gar nicht mehr da, wo es hingehört hat, sodass ich mir dann im Sportgeschäft mich habe beraten lassen und mir einen anderen gekauft habe.
Ja, und den alten zurückgeschickt? Oder
nee, den habe ich weggeschmissen.
Und trotzdem, ich meine, du hast jetzt doch einiges aufgezählt, also 15 Kilo waren es, also war nicht mehr, war tatsächlich 15 Kilo?
Ja gut, man hat ja dann noch seinen, was man so zum Zahnputzzeug durchspart.
Und Essen wahrscheinlich ein bisschen hast du wahrscheinlich auch
Essen habe ich auch mitgenommen, ja. Ich hatte Couscous dabei, weil das relativ einfach zuzubereiten ist, braucht man bloß heißes Wasser und ich wusste am Anfang ja gar nicht, wie die Quartiere so sein werden und irgendwas und das hatte ich mal gelesen in einem Blog, dass man das halt relativ gut unterwegs sich essen kann, notfalls auch mit kaltem Wasser, muss man halt einen Tag lang mit sich rumtragen dann, damit es aufquillt, aber wäre auch noch gegangen. Dann hatte ich noch ein paar Eiweißriegel dabei und ein paar Nüsse und Datteln sowas. Was hatte ich noch dabei? Ja, Blasenpflaster natürlich nicht zu vergessen, wobei braucht man echt nicht mitnehmen. Das gibt's in jeder Apotheke auf dem Jakobsweg. Man geht in die Apotheke rein und das Erste, was einem entgegen richtig blinkt, ist Blasenpflaster. Überall, egal wo.
Ja, auf dem Fotoapparat hattest du sicherlich auch mit, oder?
Nee, hatte ich nicht. Ich habe alles mit dem Handy fotografiert, habe aber ungefähr 5000 Bilder gemacht, die ich jetzt noch mal sortieren möchte und das alles auf vielleicht eine halbe Stunde reduzieren will, aber das ist ziemlich mühevoll. Ich habe allerdings auch während der Zeit so eine Art Videotagebuch gemacht für mich. Aber da bin ich noch nicht ganz fertig, weil ich zwischendrin in Frankreich einfach zu wenig Internet hatte und mir da ein paar Etappen noch fehlen. Aber das finde ich so, ist für mich eigentlich so die beste Erinnerung an das. Natürlich habe ich auch aufgeschrieben, weil manches vergisst man ja dann trotzdem. Und dass ich abends immer Tagebuch geführt habe und das hatte ich dann auch noch mit, logischerweise. Ein Heft zum Reinschreiben und Handy und Powerbank fürs Handy, falls es unterwegs leer wird, dass man was zum Aufladen hat. Eine Sonnenbrille, Sonnencreme, sollte man auch nicht vergessen.
Wenn was sticht irgendwie, Mückenschutz oder so.
Hatte ich erst nicht, habe ich mir dann aber kaufen müssen, weil in Frankreich waren die Viecher dann echt lästig.
Ja.
Was hatte ich noch? Gut, Schmerzmedikamente, so ein paar Ibuprofen und sowas. Und was man halt selber an Medikamenten nimmt, sollte man schon mitnehmen. Vor allem in ausreichender Menge, weil wenn es rezeptpflichtig ist, hat man unter Umständen ein Problem im Ausland, dass man es dann nicht kriegt.
Beim Essen ist mir vorhin nur eingefallen, bei der Bundeswehr, und da die Leute unterwegs sind, die haben ja so einen kleinen Esbitkocher und dann auch so diese E-Pass, wie man das nennt, so diese kleinen, ich weiß nicht, ob sowas auch von Wander irgendwie gibt, dass man sich selber auch da was geschwind unterwegs kochen kann. Sowas hattest du aber nicht mit, oder so?
Sowas gibt es, glaube ich, schon, aber das hatte ich nicht mit, weil ich immer darauf vertraut habe, dass ich in irgendeinem Laden schon was Essbares finde. Mhm.
Weil ich meine, gerade wie gesagt, Militär, da kannst du die kleinen Dinger dann warm machen, hast du auch ein gutes, warmes Essen dabei zwischendrin, das ist nicht unpraktisch. Und wenn man immer nur Riegel und irgendwo was Kaltes oder was ist, ist vielleicht dann auch eine Zeit lang. Aber auf jeden Fall, du bist damit mit Datteln und mit Früchten gut durchgekommen und hast, was das angeht, also keinen Hunger gelitten auf jeden Fall.
Nein, gar nicht.
Ja. Und wenn man jetzt die Hotel oder die Unterkünfte anläuft, Bettzeug hat dort jeweils, muss man nichts mitschleppen.
Schlafsack sollte man mitnehmen. Mindestens so einen dünnen Einlegeschlafsack, die es auch für Hotels gibt, so aus Seide oder Mikrofaser oder so. Das sollte man schon mitnehmen. Es gibt in den meisten Herbergen auch Decken, aber die sind halt nicht bezogen, sind einfach Wolldecken. Und da ist es besser, wenn man so einen Schlafsack noch hat für sich.
Zelt hast du angesprochen, hast du nach Hause geschickt. Das heißt, man hat überall immer die Möglichkeit, wirklich unterzukommen. Man muss nicht im Freien schlafen. Also die Notwendigkeit besteht nicht.
Also ab Le Puy auf jeden Fall nicht mehr. Vorher, ja je nachdem, was man für ein Budget hat, sage ich mal. Meins war jetzt nicht so riesig, deswegen habe ich auch im Zelt übernachtet, ab und zu. Aber wenn man es sich leisten kann, findet man immer was, ja.
Und wenn man jetzt sich so einen Plan macht, also bevor man losläuft, ich meine, du hast ja bestimmt ausgerechnet, wie lange du insgesamt brauchen möchtest oder dass du 3,5 Monate weg sein möchtest. Du hast mir ja schon vorher gesagt, dass du im Prinzip relativ, wie soll ich sagen, unbedacht einfach mal losgelaufen bist. Ja. Also nicht generalstabsmäßig einen Plan gemacht hat, der sagt, in 3,5 Monaten da im Ziel und dann muss ich genau übermorgen an dem Kilometer so und so viel sein, dass man eine genaue Route oder irgendwie Festlegung macht. Aber trotzdem, wie plant man dann sowas? Ich meine, die Erfahrung, wenn man jetzt losläuft, kann ich 10 Kilometer oder 20 Kilometer irgendwo laufen, die muss man auch erst einmal machen, wie weit man kommt, wie das so geht. In so einem groben irgendwie so einen Anhalt oder Idee muss man sich ja machen, dass man auch weiß, ob man zu Weihnachten zu Hause ist oder nicht.
Ich hatte mir jetzt keine genauen Vorgaben gemacht, so von wegen 3,5 Monaten oder so, sondern ich habe einfach gesagt, ich will dahin laufen, es sind so und so viele Kilometer. Ich schätze, dass ich so 20, 25 am Tag schaffe, aber ich weiß es natürlich nicht, wie lange ich das schaffe, aber so, das war so mal so die Annahme und dann habe ich gedacht, ja gut, September spätestens werde ich wieder zurück sein, aber ich kann es nicht versprechen. Ich weiß es einfach nicht genau, weil man weiß auch nicht, was einem zwischendurch passiert. Ja, man kann sich auch mal verletzen und ein paar Tage Pause machen müssen oder irgendwas. Da hatte ich einfach keine Rückreise irgendwo gebucht gehabt, keinen Rückflug, kein Ticket für irgendwas, gar nichts. Da war ich ganz frei.
Nee, weil zurück bist du dann geflogen oder wie?
Nee, dann mit dem Bus gefahren, schlussendlich.
Mit dem Bus, ja.
Okay. Mein eigentlicher Plan war, zu gucken, ob ich mit irgendeinem Frachtschiff mitfahren kann. Aber dann hat sich so manches anders ergeben, als man so denkt. Und dann bin ich schlussendlich mit dem Bus zurückgefahren. Das war dann allerdings eine lange Reise.
20 Stunden oder wie viel? Oder länger? Oder wie lange?
Ja, theoretisch wären es 33 Stunden gewesen.
33.
Aber da dann ein Bus ausgefallen ist, der von Paris nach Deutschland hätte fahren sollen, musste ich dann nochmal fast 12 Stunden in Paris warten. Und so waren es dann 52. Das war dann schon, ziemlich krass.
Das ist eine lange, lange Tour.
Ja.
Ja. Hast du danach dich erstmal dann ein paar Wochen auskurieren, erholen müssen oder bist du trotz der Anstrengung dann munter und fit zurückbekommen, war viel in der Frischluft,
also
viel Bewegung
so,
oder wie ging es dir denn da?
Ich war Mitte August in Santiago und habe dann noch 2 Wochen Aktivurlaub am Meer dran gehängt, weil ich bin dann noch bis an den Atlantik gelaufen, nach Finisterre und Muxia. Und dann war ich dort noch am Wandern auch jeden Tag, also nicht mehr so weit, nicht mehr so viel, aber jeden Tag unterwegs noch. Und ja, das war dann ganz okay, auch zum Runterkommen, weil es ist schon krass, wenn man nach der langen Zeit dann das Ziel erreicht. Das war, irgendwie wollte man auch gar nicht ankommen. Einerseits schon, andererseits nicht. Das war so ein bisschen hin und her gerissen. Und ja, da waren die 2 Wochen am Ende noch ganz gut, einfach zum bisschen cool down. Und dann war das Zurückkommen nicht ganz so schwierig, obwohl ich muss sagen, als ich so wieder in meiner Wohnung war, habe ich so gedacht, oh mein Gott, du hast so viel Zeug, was du nicht mehr brauchst. Weil man lernt auf dem Weg halt einfach, dass man ganz wenig braucht, um glücklich oder um zurechtzukommen, um glücklich zu sein. Und dann war mir die Wohnung viel zu voll.
Wenn man gerade im Radio sitzt und sowas wie Musik oder so, vermisst man dann nicht irgendwie, oder?
Also es war so, dass wir abends in den Herbergen hin und wieder Musik gehört haben.
Ja.
Und wir haben sogar einmal in Fonce Badon, das ist kurz vor diesem berühmten Cruz de Ferro, wo alle ihre Steine mit ihren Sorgen ablegen. Da war dann abends spontan Disco auf der Straße und aus allen Herbergen sind die Leute gekommen und wir haben da 3 Stunden lang die Straße gerockt. Das war total cool. Aber so, wirklich vermisst habe ich es nicht.
Ja. Vielleicht damit die Hörer ein klein bisschen eine Vorstellung haben, wie so deine Etappe gelaufen oder wie deine überhaupt deine Richtung, wie du gelaufen bist. Ich habe jetzt mal gerade auch die Karte hier mal vor mir. Mhm. Vielleicht sag doch mal so ganz kurz, so, wo du vielleicht nach 4 Wochen angekommen bist, was so vielleicht die längsten, die kürzesten oder einfach Zwischenetappen oder längsten waren oder einfach so auch, wie du gegangen bist, mhm, dass man vielleicht so ein bisschen auch nachvollziehen kann, wie so eben deine Route war. Wie gesagt, ich habe mir auch gerade hier Karte mal aufgemacht. Okay. Kann man das mal so ein bisschen nachvollziehen.
Also ich bin von Griesingen losgelaufen und habe dann den Jakobsweg bei Untersulmettingen getroffen. Da kam dann mein Weg auf den richtigen Jakobsweg. Und von da bin ich über Äpfingen und Biberach, Bad Waldsee, Ravensburg, Markdorf nach Konstanz gelaufen. Das waren so die ersten paar Tage. Da habe ich schon eine recht lange Etappe gehabt, gleich die zweite, weil ich irgendwie vergessen hatte, anzurufen wegen einer Übernachtung. Und dann kam ich in das Dorf, wo ich eigentlich übernachten wollte, aber leider war keiner der die angegebenen Adressen erreichbar, also per Telefon ist keiner hingegangen, es war auch keiner zu Hause. Und es war dann schon irgendwie 6 Uhr abends. Und dann dachte ich, okay, 2 Möglichkeiten. Entweder du suchst dir im Wald was für dein Zelt, aber es war halt noch ziemlich kalt des Nachts. Oder du gehst weiter, nochmal 5 Kilometer, und im nächsten Dorf hatte ich aber nur einen Namen, keine Adresse, keine Telefonnummer. Habe mich dann für das zweite entschieden, bin dann nochmal durch den Wald, naja, nicht gerannt, aber doch relativ zügig gegangen, weil es halt schon so langsam etwas dunkler wurde. Habe dann mit Hilfe der Bewohner von dem Ort auch die Adresse ausfindig gemacht, aber leider waren die dann auch nicht da. Und dann war ich etwas, entkräftet und gefrustet bei denen vor der Tür gestanden. Und Nachbarn von diesen Menschen haben dann gesagt, ja, aber es gibt hier noch jemand, der auch Pilger aufnimmt, wir rufen da mal an. Und dann hatte ich das beste Quartier, was ich mir denken konnte. Die waren so nett, die Leute, das war super. Und da habe ich das erste Mal gelernt, vertrau einfach, es findet sich was, nicht aufgeben, einfach weiterlaufen, machen. Das Leben zeigte schon, wo es lang geht.
Mhm. War auf jeden Fall dann ein
ja, das waren ja, dann schon mal 33 Erlebnis. Kilometer am zweiten Tag, also das war dann schon.
Oh, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ja. Wow, 33 Kilometer, also.
Mhm. Die restlichen Etappen in Deutschland waren dann nicht so lang, da ging es dann ganz gut und ich hatte auch noch das Glück, dass meine Eltern in der Nähe vom Weg wohnen, sodass ich da auch noch übernachten konnte. Und ab Konstanz dann, ja, ging es dann in die Schweiz, aber das war für mich nicht unbedingt Ausland, weil ich habe vor Jahren da für ein paar Jahre gelebt, sodass ich auch da noch Bekannte und Freunde hatte. Und da waren die Etappen auch so zwischen 22 und 28 Kilometer ungefähr. Und das war ganz okay. Und von Konstanz aus ging es dann Richtung Rapperswil und übers Kloster Einsiedeln. Das kennen vielleicht auch viele. Ist so ein ziemlich großes, bekanntes Kloster in der Schweiz. Und von da aus zum Etzelpass, das ist so in der Schweiz der höchste Punkt, der ist auf 1400 Meter hoch. Und dann runter zum Vierwaldstätter See, um den See rum, Richtung Fribourg, über Romont. Nee, nach Fribourg kommt das. Nach Fribourg, dann Romont, Lausanne und dann am Genfersee entlang bis nach Genf. Mhm. Und von da aus, was ist da? Da geht es so Richtung Lyon in Frankreich, aber man kommt nicht durch Lyon durch, sondern man geht unten dran vorbei. Mhm. Bis nach Le Puy de Velessey. Mhm. Das ist so, ja, in der Mitte von diesem Weg in Frankreich. Und eben, wie schon erwähnt, das Zentrum, wo sich so einige Pilgerwege treffen. Da kommt auch der über Karlsruhe geht, trifft dort ein. Und dann in Frankreich gibt es noch 1-2 Wege, die auch dort, zwei aus dem Norden und einen aus dem Süden, die dann auch dort sich treffen alle. Mhm. Und Le Puy ist auch wirklich so eine Pilgerhauptstadt. Ja, da gibt es eine Riesenkathedrale. Und Herbergen ohne Ende, also das ist so für mich so voll die Pilgerstadt. Da ist alles auf Pilger ausgerichtet. Es gibt jede Menge Geschäfte, wo man irgendwelche Schuhe und Shirts und Hüte und was auch immer man so braucht, auf dem Weg kaufen kann. Das war schon eindrücklich, also auch die Kathedrale zu besuchen. Und dann gibt es jeden Morgen um 7 in der Kathedrale eine Pilgermesse, wo dann auch noch die Pilger gesegnet werden extra und so. Und danach laufen dann die meisten los.
Ja. Ich denke gerade, wir spielen nochmal Musik, Simone. Dann haben wir nämlich schon mit 20 oder 42 haben wir. Dann anschließend würde ich sagen, gehen wir von dort aus weiter. Und natürlich gerne. Dann, was du vorher schon, was dir wichtig ist, auch sagen möchtest, was das Thema aus dir so gemacht hat oder dich verändert hat. Wir spielen nochmal Musik und es passt wieder ein bisschen was zum Gehen. Zeitlose Reise von 1983, Michael Cretu. Radio Free FM, zeitlose Reise, es ist nicht ganz, sondern eine klar definierte Reise, die die Simone gemacht hat, nämlich auf dem Jakobsweg bis ans Ziel, bis nach, na, wie heißt der Ort? Nach, wir haben es vorher schon mal gesagt.
Santiago.
Genau. Und wir waren jetzt so auf der Zwischenetappe, beziehungsweise am Ausgangspunkt, wo du gesagt hast, wo dann die ganzen Pilger sich zusammenfinden und dann loslaufen. Ja, und dann ging das weiter und
dann
erzähl mal.
Dann ging es weiter und das war für mich dann, also... Der Weg nach Le Puy war am Anfang ein Schock, weil auf einmal ganz viele Leute unterwegs waren, so zwischen 30 und 60 Menschen. Und vorher habe ich eigentlich nie jemanden getroffen, außer die Leute, die mit mir dann gelaufen sind. Ich habe in Rapperswil vier Pilger getroffen und dann später in Frankreich nochmal zwei Damen. Aber ansonsten, wir als Gruppe dann, haben keine anderen Pilger gesehen. Das war also schon... erstaunlich. Und ab Le Puy waren dann einfach die Wege voll. Zumindest morgens. Es hat sich dann so verlaufen im Laufe vom Tag. Und ich habe dann gleich am ersten Abend nach Le Puy wieder Leute kennengelernt in der Herberge. Einen Herrn aus Australien, der außer Englisch überhaupt nichts, keine andere Sprache konnte. Und das war in Frankreich eher kontraproduktiv, weil die Franzosen halt ungern andere Sprachen sprechen.
Oh ja.
Wenn man sich bemüht, wenn man ein bisschen, dann können sie schon, aber meistens wollen sie nicht und am Telefon sowieso nicht. Und der war dann heilfroh, dass ich gut Französisch kann und ihm uns dann die Herbergen reserviert habe und beim Einkaufen und Essen und so weiter helfen konnte. Und er hat sich dann mir angeschlossen und ist mit mir auch bis nach Santiago gelaufen. Das waren dann insgesamt 8 Wochen und ich muss sagen, da lernt man sich dann schon recht gut kennen, wenn man da so die ganze Zeit aufeinander ist. Hilft ja nichts. Und wir hatten uns auch ab und zu mal ein bisschen in den Haaren, weil ich mit manchen seiner Ansichten und Äußerungen nicht so ganz konform ging. Aber schlussendlich haben wir uns zusammengerauft und waren am Ende oder sind immer noch gut befreundet. Und das finde ich total cool.
Würdest du im Rückblick sagen, dass dann zu zweit laufen doch schöner ist oder netter ist, als wenn man ganz allein läuft? Ich meine, man hat ja auch, um sich auszutauschen, Gedanken zu teilen, vielleicht dann einen Partner oder auch nur, wenn es gemeinsam ist, zu suchen, wo man jetzt heute irgendwo vielleicht eine Unterkunft irgendwo hat. Man ist vielleicht nicht ganz so allein gestellt. Ist es vielleicht dann doch irgendwo auch ganz nett, wenn man dann zwei, also wenn man einen Partner mit dabei hat?
Es hat beides seinen Reiz. Ich denke, wenn man so wie ich erstmal so ein bisschen down ist und zu sich selber finden will, ist es besser, allein zu gehen, zuerst mindestens, weil da merkt man erstmal, wie dass man eine Stimme im Kopf hat, die ganze Zeit mit einem spricht, nämlich man selber. Das merkt man im Alltag nicht, weil man mit anderen Sachen beschäftigt ist. Aber die ersten Tage dachte ich immer, halt doch mal die Klappe da oben. Ist mir mit der Zeit dann auch gelungen und dann kamen mehr so Gedanken, ja, die man eigentlich schon lange verdrängt hat oder Fragen auf, ja, an die man nicht so gern denkt. Und plötzlich kamen aber auch die Antworten. Aber dann hat man sie halt nur selber. Und dann ist es wieder gut, wenn man dann Leute trifft, mit denen man über so Themen auch mal reden kann. Und auf dem Weg sind eigentlich auch alle irgendwie offen und erzählen von ihren eigenen Problemen auch. Und so kriegt man dann auch unter anderem andere Wahrnehmungen oder andere Einsichten für seine eigenen Sachen. Und das finde ich dann schon recht gut. Also ich denke, 3000 Kilometer fast ganz alleine gehen, halte ich für schwierig. Aber gut, das ist meine eigene Meinung. Aber ich fand es dann gut, dass ich Leute getroffen habe, ganz verschiedene. Es kam dann noch eine Frau aus Österreich dazu. Die ist sehr lange alleine gelaufen, die ist von Österreich losgelaufen, also Chapeau da nochmal, die ist ja noch weiter gelaufen als ich und konnte auch außer Deutsch gar nichts und war dann sehr froh, dass wir uns getroffen haben, weil dann hatte sie A, jemand, mit dem sie auf Deutsch reden konnte und B, jemand, der ihr auch die Herbergen reserviert hat und so behilflich sein konnte beim Gespräch mit anderen, dann war ich halt Dolmetscher für die zwei, was manchmal auch recht lustig war, weil abends nach dem ganzen Tag Dolmetschen habe ich dann auch mal die Sprachen durcheinander gehauen und wir hatten dann durchaus einiges zu lachen. Ja, und von da an haben sich eigentlich immer mehr, mal weniger Leute uns angeschlossen. Ich wollte das immer eigentlich gar nicht so mit einer größeren Gruppe laufen, aber wir waren zum Teil bis zu 11 Mann. Die meiste Zeit so 4, 5, 6. Und irgendwie haben die mich alle als da hieß es immer, ja, du bist der Boss und entscheide du. Und das war sowas, was ich weder wollte noch für mich annehmen wollte am Anfang. Da das aber jeden Tag wieder kam, irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn die das alle so sehen, dann ist es wohl so. Habe dann aber einmal die Österreicherin gefragt, warum, weil ich mir das überhaupt nicht erklären konnte. Und sagt sie, ja, das ist so, weil du hast einen gewissen Überblick, du siehst Sachen, an die andere noch gar nicht denken, du kannst das organisieren, du handelst das, du guckst, dass alle mitkommen und deswegen vertrauen dir die Leute und laufen einfach mit. Aha, okay, gut. Dann habe ich das mal gelernt und einfach auch für mich annehmen können, was ja war für mich ein großes Learning auf dem Weg. Das war so vorher mein Riesenproblem auch. Oder auch, wenn dann die anderen aus der Gruppe mal für mich was getan haben, das anzunehmen, ohne abzuwehren, war für mich auch ganz schwierig am Anfang. Bis mir klar geworden ist, wenn ich das ablehne, dann verletze ich eigentlich auch die mir was geben wollen. Und das wollte ich ja auf gar keinen Fall. Und so ja, habe ich auch das gelernt, dass ich das schon wert bin, dass ich das annehmen darf und kann und dass das gut ist. Und ja, das hat mich echt weitergebracht auf dem Weg.
Ja, was du schon sagst, es hat viel mit dir gemacht. Jetzt vergleichen wir mal Simone vorher und Simone nachher. Wo siehst du dann den Unterschied? Was ist dann aus dir in den 3 Monaten anders geworden? Oder würdest du dich jetzt anders beschreiben als vorher?
Oh, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich denke, ja. Simone vorher war nicht so selbstbewusst und sich auch nicht so viel wert, so viel Selbstwertgefühl hatte sie auch nicht. Sie war zwar immer für andere da, aber hat sich selbst halt hinten rangestellt und war unsicher, was sie will und wohin sie will. Und sie wollte eine Veränderung, aber wusste überhaupt nicht so richtig, ja, wohin, was und wie. Und Simone jetzt, die weiß, dass sie wohl Leute führen kann und dass sie für Leute einen Mehrwert bringen kann, auch in Gesprächen. Und mein Ziel ist jetzt, nach Spanien auszuwandern und mich da selbstständig zu machen als Tourguide für den Jakobsweg, um anderen Pilgern zu helfen, die Sprache nicht können, also sowohl in Frankreich als auch in Spanien, und sie auch wirklich zu begleiten, also im wahrsten Sinne des Wortes mit ihnen mitzugehen und nicht noch ein Reisebüro aufzuziehen, von denen gibt es schon so viele, die dann Gepäcktransport organisieren und Hotels, weil das ist für mich jetzt nicht das, was ich unter Pilgern verstehe.
Also hast du auf jeden Fall was gefunden, was dir viel gibt und was du auch weitermachen möchtest, wenn dann auch nicht mehr selber die ganzen Etappen, aber auf jeden Fall, wenn ein Thema, möchtest du dann weiter daran bleiben.
Genau.
Und also das ist dann ganzjährig, also weil man kann ja nicht immer zu jeder Jahreszeit wahrscheinlich laufen, also fester Umzug, den du dann planst?
Ist ein fester Umzug, den ich plane. Aha. Und gutes Geschäft. Die Wege kann man gehen von März bis Oktober, also das ist ja schon die meiste Zeit vom Jahr.
Ja.
Und den Rest kann man dann, weiß ich noch nicht, werde ich sehen, was ich dann mache.
Ja, und wenn dann irgendwann mal, ja, du nicht mehr magst, dann kommst du wieder zurück.
Also. Ja, vielleicht auch, wer weiß.
Ich weiß nicht, ob das dann 30 oder 20 Jahre oder wie lange man sowas machen kann oder mag.
Ja, das weiß ich im Moment auch nicht. Jetzt will ich erst mal anfangen und das zum Laufen kriegen und dann sehen wir schon.
Was waren denn so die besonderen Highlights, so die besonderen Punkte, die du erlebt hast, die dir besonders in Erinnerung bleiben oder auch einfach die, die du gerne irgendwo...
Also es war ein Tag, ja, es gibt 2, 3 Sachen, die ich nie vergessen werde. Ein Tag, da hat es nur gewittert und geregnet, also das war grauenvoll, aber wir sind trotzdem gelaufen. Da war ich mit den 2 Damen unterwegs aus Deutschland, die sind aus der Nähe von Wesel. Und irgendwann haben wir dann einen Herrn gefragt, ob wir unter seiner Garage, hatte so ein Vordach vor der Garage mit Sitzgelegenheiten, ob wir uns da kurz aufhalten können, weil wir haben wirklich nichts gefunden, wo wir mal was hätten essen können, ohne pitschnass zu werden. Und er hat uns das erlaubt. Und wir hatten gegessen und wollten gerade wieder los und dann ging das nächste Gewitter los und wir haben gedacht, oh nee, jetzt warten wir das noch ab und dann ist uns kalt geworden. Und dann haben wir irgendwann angefangen, unter diesem Garagendach Singing in the Rain zu singen und zu tanzen und das war einfach total witzig und das werde ich nie vergessen. Das war so einfach so spontan und das war einfach cool. Und mit der letzten Gruppe, mit der ich gelaufen bin, wir waren zu 8 zuletzt. Und das war eine ganz spezielle Gruppe. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber wir haben einfach von den Ideen und von dem, was wir gefühlt haben, und das hat einfach super zusammengepasst. Und dann waren wir zusammen an diesem Cruz de Ferro, wo eben, das bringt man von zu Hause einen Stein mit, der ist beladen mit den Sorgen und den Schuldgefühlen, was man so alles hat, und den legt man da ab. Und wir haben auch einen zusammen gemacht, wo alle unterschrieben haben. Und dann ganz spontan, ohne Absprache, haben wir uns um dieses Kreuz rumgestellt und uns an den Händen gehalten. Und diesen Moment, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, den werde ich nie vergessen, weil das war so emotional, so ein Gefühl, also ist auch energiegeladen irgendwie, und das ging aber allen gleich. Und danach waren wir noch eine verschworenere Gemeinschaft als vorher, und wir haben jetzt alle noch Kontakt zusammen, wir wollen uns wieder treffen, wir sind... Also wir sind richtig mehr als Freunde, das ist wie Familie.
Okay, ja. Was mir auch noch interessiert, ich glaube, da gibt es ja auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten unterwegs, die man auch anschauen kann. Hast du dann, habt ihr zwischendurch so eine Art Besuch dann auch von Sehenswürdigkeiten dann eingeplant, oder ist man nur vorbeispaziert nach dem Motto, das, das und das, aber wir müssen heute noch 30 Kilometer
laufen? Nee, also dieses Müssen gab es eigentlich gar nicht. Wir haben meistens dann erst mittags reserviert. Gut, als wir dann zu acht waren, schon am Abend vorher, aber dann haben wir sowas auch mit eingeplant. Und wenn man reserviert hat, ist auch nicht so wichtig, wann man dann ankommt. Da kann man auch später ankommen und hat trotzdem sein Bett. Also ganz interessant war für mich eben in Le Puy die Kathedrale, und dann gibt es ja da noch die zwei, eine kleine Kirche auf so einem Feld, auf so einer Felsnadel, und noch so eine Jungfrau. Das sieht so ähnlich aus wie die Freiheitsstatue, und da kann man auch innen drin hochlaufen. Habe ich aber nicht gemacht. Also die Kathedrale, da war sehr interessant. Oder auch Conc, das ist so ein kleines Dorf in den Bergen in Frankreich und besteht eigentlich in der Hauptsache aus einer riesengroßen, aus einem riesengroßen Kloster mit einer großen Kathedrale auch, und so eine mittelalterliche Stadt drumherum. Also das ist nicht sehr groß, recht touristisch leider, aber die hat eine ganz spezielle Magie, dieser Ort. Also da hat es mir auch sehr gut gefallen. Und dann die Kathedrale von Burgos ist auch wirklich sehenswert. Wir haben da eine Führung gemacht, und ich glaube, ich war da bestimmt 2 Stunden drin und habe noch nicht alles gesehen. Also das war irre. Und wir haben viele Kirchen gesehen, große, kleine, welche, in denen man sich sofort wohlgefühlt hat, und welche, wo man so das Gefühl hat, oh nee, hier will ich ganz schnell wieder raus. Das war ganz verrückt. Und ja, auch viele, viele alte Brücken, und es gibt, also das kann man gar nicht alles aufzählen, es gibt wirklich fast jeden Tag irgendwas Tolles zu entdecken, ob jetzt Natur oder Bauwerk. Es gibt auch sehr viele Templerkirchen von den Tempelrittern noch, in Spanien vor allem, was auch sehr interessant ist. Und dann muss man natürlich auch das Essen genießen. Also in Frankreich lebt man ja schon wie Gott in Frankreich, in den Herbergen auch. Da gibt es oft auch so Essen, was man dann natürlich bezahlen muss. Es ist nicht ganz billig, aber es ist oft wirklich richtig gut.
Ja.
Aber wir haben auch oft selbst gekocht.
Ist eigentlich, wenn man Richtung Spanien geht, Voraussetzung, dass jeder ein bisschen Spanisch kann, oder kommt man zur Not mit Englisch? Weil du sagst, Frankreich ist immer ein bisschen problematisch, das weiß ich auch. Aber ist das in Spanien ähnlich? Oder muss man Spanisch auch im Grundkenntnis oder auch ein Lexika Spanisch da mitnehmen? Oder?
Also mit Englisch geht's oft, aber nicht überall. Und so ein bisschen Spanisch, so, also mindestens bitte, danke, hallo und Wiedersehen. Und ich brauche ein Bett, das wäre hilfreich. Wenn man dann nicht mehr versteht, okay, aber ja, weil es sprechen nicht alle Englisch und auch nicht Deutsch.
Ja. Ja, wir haben noch eine Minute, knappe Minute. Oh. Wir sind schon fast fertig. Wow. Wenn man jetzt Näheres wissen will, gibt es irgendwo online irgendwo was, wo man gucken kann? Oder von dir gibt es noch keine Website, aber es wird von dir was
geben? Es wird von mir eine Website geben. Im Moment bin ich einfach unter Simone Elchinger auf Facebook und Instagram. Da kann man auch Bilder schon sehen davon und kurze Berichte. Oder auf YouTube gibt es einen Kanal von mir mit diesen Videoblogs. Der heißt Auszeit.
Auszeit ist fast schon ein Stichwort.
Auszeit.
Ja, wir sind tatsächlich schon durch mit der Plattform für heute. Es ist tatsächlich 16:59:32. Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns in der Plattform warst. Mein Name ist Michael Trost, und du warst?
Simone Elchinger, und ich danke auch für die Möglichkeit.
Vielen Dank. Tschüss, und um 17 Uhr geht's hier Programm weiter. Das war die Plattform für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.